Code 107,
der True Crime Podcast
der Deister und Weser Zeitung in Hameln. Wahre Verbrechen, die Schlagzeilen machten. Präsentiert von Verlegerin Julia Niemeyer und Kriminalreporter Ulrich Behmann.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Julia Niemeyer. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier im DWZ-Café in der Osterstraße in Hameln zu einer neuen Folge von Code 107 True Crime Weser Bergland. Ich habe heute hier zwei Mitgesprächspartner. Das eine ist Uli Behmann, der Chefreporter der DWZ, der immer dabei ist. Wir machen diesen Podcast gemeinsam. Diejenigen, die sich den Podcast regelmäßig anhören, wissen das. Und ich freue mich ganz besonders, dass Roman von Alvensleben, Strafverteidiger aus Hameln, heute auch hier ist. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen.
Vielen Dank. Die dürfen ruhig klatschen.
Nee. Gut, Uli, wir haben heute einen Fall, den wir hier besprechen. Ich hatte gerade am Anfang schon im Vorgespräch gesagt, dass ich heute ausnahmsweise mal eine Triggerwarnung aussprechen möchte am Anfang des Podcasts. Das ist etwas, wo ich sonst eigentlich sage, naja gut, wer sich True Crime Podcasts anhört, der weiß, dass da natürlich irgendwo auch Straftaten beschrieben werden. In diesem Fall ist es aber tatsächlich eine ja, finde ich, besonders grausame Tat, die obendrein auch noch eine sexualisierte Gewalttat mit beinhaltet. Und deswegen an dieser Stelle sollte sich hier jemand im Publikum befinden oder auch unter den Zuhörerinnen und Zuhörern, die dann den Podcast anschließend noch hören möchten, der da sich dem nicht gewachsen fühlt, dann würde ich darum bitten, dass sie jetzt den Raum verlassen oder ausschalten, weil für ganz zarte Gemüter ist das sicherlich nichts heute. Uli, würdest du vielleicht einfach mal kurz den Fall schildern?
Ja, wir haben es mit einem Verbrechen zu tun, das besonders verstörend ist, so würde ich das ausdrücken, das äußerst brutal ausgeführt worden ist. Und das ist 2011 passiert in Bad Pyrmont. Eine junge Frau ist diesem Verbrechen zum Opfer gefallen. Sie ist 21 Jahre alt gewesen, als sie getötet wurde. Eigentlich hat der Täter zweimal versucht, sie zu töten. Beim ersten Mal hat er versucht, sie zu erwürgen. Da ist dann aber was zwischengekommen. Und weil da was zwischengekommen ist, hat er dann diese Tat kurze Zeit später, noch am selben Tag, wiederholt. Diesmal aber anders. Er hat zwar wieder gewürgt, aber er hat auch zum Messer gegriffen und er hat 30 Mal zugestochen in den Hals und in die Herzgegend. Und anschließend, und das ist das Furchtbarste, was ich so miterlebt habe, wenn ich mit solchen Tötungsverbrechen konfrontiert worden bin in meiner Dienstzeit, er hat die Tote entkleidet und er hat sie vergewaltigt. Das mag vielleicht juristisch jetzt nicht ganz korrekt sein, diese Schändung als Vergewaltigung zu bezeichnen. Für mich ist es das aber. Und dieses ist eine sehr furchtbare Tat, für die man kaum Worte findet und wo mir dann auch die Worte fehlen.
Du hast ja schon, wie du ja eben selber gesagt hast, du hast ja schon viel in deiner Laufbahn so mitbekommen und da wir aber heute ja nicht alleine sind, sondern Herr von Alvensleben auch hier ist und in einer besonderen Rolle dann auch in dem Fall vertreten war, würde es mich einfach auch interessieren, inwiefern Sie sich an diesen Fall vielleicht auch aufgrund der besonderen Umstände noch besonders gut erinnern.
Ich erinnere fast jedes Detail auch aus der Verhandlung, aus der Verlesung der Anklageschrift, aus dem Zusammenhang und Zusammenspiel mit den Eltern der Getöteten. Ich war dort tätig als Anwalt der Eltern, also Nebenklage, so heißt das. Und das war schon sehr bedrückend, auch die vielen Gespräche zu führen, die Inhalte in den Akten zu erläutern. Nun hat man ja auch einen Anspruch, sich die Akten anzusehen, will die vielleicht auch sehen als Eltern. Wie verhält man sich da als Anwalt korrekt? Sagt man, ich zeige Ihnen die Bilder, ich zeige Ihnen die Bilder nicht, da fängt es schon an. Und dann eben auch diese vielen Details zu schildern, die Ulrich ja gerade schon erwähnt hat, das ist nicht einfach. Erstmal zum Auftakt eines solchen Verfahrens und dann geht es natürlich weiter, auch im Rahmen der Hauptverhandlung. was da an verstörenden Situationen auch für einen selber entstehen. Also es ist auch für mich nicht einfach und es ist nicht der Fall, der alltäglich in den Akten so zu bearbeiten ist, sondern das ist schon besonderer und wird es auch immer bleiben.
Ja, der Fall ist mir auch in Erinnerung geblieben bei all den vielen Taten, über die ich schon berichtet habe. Das muss man wirklich sagen.
Der Fall liegt ja tatsächlich auch schon eine ganze Weile zurück. 15 Jahre sind es jetzt. Die Tat hat sich ereignet im Sommer 2011. Das Verfahren ist dann im Herbst, im November meine ich, 2011, also hat der Prozess begonnen. Erinnerst du dich noch in der Berichterstattung? Also es ist ja in der Regel so, um vielleicht auch noch ein bisschen was so über deine Arbeit auch zu erzählen. Wir berichten ja so schnell, wie es geht. Logischerweise. Und dann entwickelt sich so ein Fall ja. Das heißt, meistens sind nicht alle Details schon von Anfang an bekannt, sondern man verfolgt im Prinzip die Ermittlungsarbeit der Behörden, nimmt vielleicht noch eigene Recherchen auf und dann, ja, ich sag mal, dann entfaltet sich so ein Fall. Ne? Der ist also, liegt nicht gleich fertig auf dem Tisch, sondern er entwickelt sich. Kannst du dich da noch daran erinnern, wie das damals gewesen ist?
Ja, dieser hat sich wirklich entwickelt. Es war schon auffällig, dass es 7 Stunden lang gedauert hat, bis die Leiche abtransportiert worden ist. Das ist in der Regel, es dauert immer lange, diese Spurensicherung, aber nicht unbedingt 7 Stunden. Das war damals mir schon aufgefallen. Da war ja noch nicht bekannt, wie ist die Frau gestorben. Das ist dann hinterher auch verifiziert worden bei der Rechtsmedizin. Diese vielen Stiche in den Hals und auch in den Oberkörper, aber auch die Würgemale. Und dann hat sich das ja mit den Ermittlungen Schritt für Schritt erweitert, denn plötzlich kam raus, ein Nachbar hatte eine offenstehende Tür bemerkt, nachdem er Hilferufe gehört hatte.
Das war so ein Aspekt tatsächlich in der Berichterstattung, wo ich auch wirklich so richtig drüber gestolpert bin, ne, weil vielleicht also in der ersten Berichterstattung, du kannst es ja vielleicht nochmal selber erzählen. Das hat sich auch so ein bisschen weiterentwickelt, dann
ja, also,
der Aspekt.
Ja. Also man kann vielleicht von vorne anfangen. Also diese jungen Leute, er war 19 und sie war 21, waren gerade zusammengezogen in eine Dachwohnung in Bad Pyrmont. Und 40 Stunden nach dem Einzug war die junge Frau tot. 40 Stunden hat es gedauert. Kurz vor der Tat, also vor der Tötung, sind beide noch bei einer Bank gewesen und haben dort Daueraufträge erteilt, was die Miete angeht. Die Miete sollte geteilt werden. Gleichzeitig, das hat sich hinterher in den Ermittlungen ergeben und auch bei Facebook-Einträgen und auch bei der Tante, der etwas aufgefallen war, war es so, dass die junge Frau schon überlegt hatte, sich von diesem jungen Mann zu trennen. Sie ist mit ihm zwar noch zusammengezogen, aber sie hatte schon erkannt, dass das wohl nicht der Richtige für sie ist. Gleichwohl hat es diese Bankgeschäfte gegeben. Dann sind sie nach Hause gegangen. Und dann hat sich etwas entwickelt, ein Streit entwickelt. Da kennen wir ja nur die Täterversion. Also die junge Frau kann leider nichts mehr sagen. Und da ist davon die Rede, dass er gehört hatte, also schon vor diesen Bankgeschäften, dass sie fremdgegangen sein soll. Und er wollte sie dann zur Rede stellen. Da hat es einen Streit gegeben und infolgedessen soll es dann auch Beschimpfungen gegeben haben, auch gegenüber dem Vater des Täters, was ihn so in Rage gebracht haben soll, ich sage jetzt extra einmal soll, weil wir ja nur seine Version kennen, dass er sich auf sie gesetzt hat und hat sie bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Es hat vorher Schreie gegeben, die hat auch einen Nachbar gehört, die Tür stand zum Glück auf, der Nachbar ist rein, hat gesagt, also geht's denn wohl, was ist denn hier los? Und darauf, ich zitiere das, soll der junge Mann, also der Täter, aufgesprungen sein wie eine Tarantel, so hat es der Zeuge gesagt, ins Treppenhaus gelaufen und das Haus verlassen haben. Leider ist dem Nachbarn, der wahrscheinlich der jungen Frau in diesem Moment das Leben gerettet hat, nicht auf die Idee gekommen, jetzt die Polizei zu informieren. Für ihn war das erledigt. Und kurze Zeit später ist der Täter aber dann zurückgekommen und es soll, da sage ich wieder, soll einen Streit gegeben haben, wieder einen Streit um das Fremdgehen, um eine Trennung, die im Raum steht und die Erniedrigung bzw. die Beleidigung des Vaters, des Täters. Und daraufhin hat er wieder gewürgt, dann aber zu einem Fleischmesser gegriffen, und zugestochen und das gleich 30 Mal. Ja, und zwar, wenn man einem Menschen in den 20 Mal in den Hals sticht und nochmal 10 Mal in die Herzgegend, dann kann man wohl davon ausgehen, dass dieser Mensch auch töten will. Ja, da ist nicht irgendwie so, ich steche jetzt hier irgendwie mal so zu wahllos, sondern ich unterstelle, dass man sehr genau wohl weiß, wenn man in diese Regionen sticht, dass das tödlich enden wird. Also den Tod, dass man den auf jeden Fall billigend in Kauf nimmt. Und dann kommt dieses, ich meine, wenn das nicht schon verstörend genug wäre, das ist ja schon furchtbar und schrecklich, dann auch noch das Entkleiden der Leiche. Das muss man sich mal vorstellen, da ist eine blutüberströmte Frau, die da liegt, die dann entkleidet wird und die dann, ja, ich sag nichts von Schänden, sondern die vergewaltigt wird. Ja, und das ist ja auch ein Zeichen und ich komme da nicht klar damit, weil ich mir vorstelle, wie kann das überhaupt gehen? Also wie kann sowas physisch auch überhaupt gehen? Wie geht so etwas? Ja, wir werden dann noch was hören, wie das gesehen wird oder was, wie man das erklären könnte. Mir geht das nicht in den Kopf. Ich kann mir sowas überhaupt nicht vorstellen. Das ist unvorstellbar für mich. Und das ist wirklich bei mir im Gedächtnis haften geblieben. Ich sehe mich da noch im Auto sitzen auf dem Supermarktparkplatz. Das war gegenüber der Tatort. Und da warten auf Informationen und auf Gespräche mit der Kriminalpolizei, mit der Mordkommission. Der Täter war zu diesem Zeitpunkt auf der Flucht. Nach ihm wurde zwar kurz, aber bundesweit gefahndet. Und er ist dann später festgenommen worden in Hildesheim. Er war zwischenzeitlich in Hameln gewesen, soll hier einen Freund besucht haben. Und später von Spezialkräften der Polizei in Hildesheim dann verhaftet worden. Das soll in der Nähe des Amios-Klinikums gewesen sein. Dazu hat er hinterher auch noch erklärt, warum er überhaupt da war. Und das will ich jetzt nicht vorwegnehmen, da werden wir gleich ja nochmal drüber sprechen. Dafür haben wir einen bundesweit tätigen Strafverteidiger hier. Das Gerichtsverfahren ist mir auch sehr im Kopf geblieben, im Gedächtnis geblieben, weil es mit einem Urteil endete, das ich damals nicht nachvollziehen konnte, das auch die Eltern nicht nachvollziehen konnten. Und dass auch der Nebenklagevertreter, also der Opferanwalt, nicht nachvollziehen konnte. Hier sitzt er bei uns, Roman von Albersleben, der dann auch gekämpft hat, dass dieses Urteil so nicht anerkannt wird. Das ist mir im Gedächtnis geblieben. Ja, und ich habe damals mit den Eltern gesprochen. Ich war auch mit der Mutter auf dem Friedhof.
Und wir waren da gemeinsam.
Gemeinsam. Und wir haben beide gespürt, wie die Eltern, wie Angehörige leiden. Da wird ein Kind entrissen auf so grausame, furchtbare Art und Weise. Das war schwer zu ertragen.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich sind bei dieser Sache mehrere Dinge ganz schwer zu ertragen. Tatsächlich auch schon angefangen mit diesem, ja, ich sag mal, dem Versuch des Nachbarn, ne, sich das zu verhindern, der aber dann irgendwo auch, ja, also auch nicht funktioniert hat, sondern der Täter hatte die Möglichkeit, wiederzukommen, hat sich nicht dagegen entschieden, ne? Hat nicht gesagt, oh, okay, das war vielleicht im ersten Moment, also aus so einer absoluten Ausnahmesituation heraus, vielleicht an der Stelle mal eingeworfen, ich habe das mal nachgeschaut, der gefährlichste Moment oder der zweitgefährlichste Moment im Leben einer Frau ist der Moment, wenn sie sich von ihrem Partner trennt. Der gefährlichste Moment ist, wenn man ein Kind auf die Welt bringt und der zweitgefährlichste ist der, wenn man einem Mann sagt, dass man sich von ihm trennen möchte. Wir haben in Deutschland jedes Jahr über 100, auch zum Teil deutlich über 100 sogenannte Intimpartnertötungen, bei denen zu 80% Frauen die Opfer sind. Und in diesem Fall hat sich der Täter eben auch so entschieden. Und er hat das halt im Prinzip, also aus meiner Sicht, zweimal getan. Er hat halt einmal gesagt, okay, die will sich von mir trennen, ich muss die jetzt töten. Er ist dann aufgehalten worden von dem Nachbarn, hatte die Wohnung schon verlassen und ist zurückgekommen, und hat das quasi, hat also seine Tat fortgesetzt. Er hatte also durchaus die Möglichkeit, aus meiner Sicht, nochmal kurz nachzudenken und auch zu sagen, nee, das mache ich jetzt nicht, ich bleibe jetzt draußen und gehe nach Hause. Das hat er aber, ich gehe nach Hause, hätte er nicht sagen können, weil das war ja seit 40 Stunden, glaube ich, ne, tatsächlich sein Zuhause, aber er hat sich dagegen entschieden, er ist zurückgekommen. Und hat das dann zu Ende geführt und das Ganze dann noch, sage ich mal, im Prinzip beendet mit dieser, ich sag mal, endgültigen Erniedrigung, ne, der Frau, indem er halt ihre Leiche noch vergewaltigt hat. Also da ist da für mich einfach so ein Punkt erreicht, wo ich sage, da ist das Verständnis einfach aus.
Ja, ja, sehe ich auch so.
Ja, insofern habe ich dann auch tatsächlich sehr, ich war ja zu der Zeit logischerweise da nicht involviert in irgendeiner Form in die Berichterstattung, habe das jetzt dann im Nachgang mir angeschaut und ja, was dann als Verfahren, also wie sich das dann sozusagen auch im Prozessablauf dann entwickelt hat, hat mich auch tatsächlich an einigen Stellen wieder etwas fassungslos zurückgelassen. Aber dazu kann vielleicht Herr von Alvensleben etwas erzählen, der ja da als Opferanwalt gewesen ist, um genau die Interessen eigentlich des Opfers und der Angehörigen des Opfers zu vertreten.
Ja, zunächst wäre es mir wichtig, dass wir der Getöteten immer noch den Namen erhalten. Diana, richtig, hieß die junge Dame. Es gibt auch heute noch, glaube ich, in den sozialen Netzwerken so eine Seite, die immer noch an dem Todestag ihrer gedenkt. Die ist auch nicht gelöscht worden. Ja, das Verfahren, Sie haben das gerade angesprochen, hat insofern Besonderheiten. Einmal diese Zäsur, wir nennen das Zäsur als Juristen, dieses Gestörtwerden, nochmal die Sinne zusammenfassen, der später Verurteilte hat gesagt, er hätte irgendwie die Sinne verloren, ja, und in dem Moment kann er sie ja zurückgewinnen. Das Messer, das im ersten Teilkomplex keine Rolle spielt, war plötzlich da. Das war auch so ein Teil der Einlassung, wo man eben überlegen kann, war das geplant, war das vielleicht doch vorbereitet, weil das Gericht am Ende, und das hat uns so ein bisschen fassungslos gemacht, alle, die wir im Gerichtssaal waren, den Fall, es war ein Jugendverfahren, aber gleichgestellt hat eines minderschweren Falles des Totschlages. Im Jugendverfahren geht es um Erziehungsgedanken. Der Verurteilte war 19 Jahre alt, die Höchststrafe ist 10 Jahre für im Jugendstrafrecht auch für derartige Verbrechen beim Mord oder Ähnlichem. Und das Gericht hat aber trotzdem argumentiert, er sei quasi zum Zorn gereizt worden durch die Beleidigung und die Erniedrigung, die ja nicht nachprüfbar waren, und hätte deswegen halt diese Tötung vollzogen. Und uns hat das natürlich nicht gepasst. Das passt, ich glaube, wenn man diesen Fall so insgesamt betrachtet, dann kann man sagen, minderschwerer Fall, das ist so weit weg, wie wir jetzt vom Mond wahrscheinlich in dem Vorstellungsbild. Und das muss man verstehen müssen. Und ich habe das Gericht nicht verstanden. Wir haben versucht, gegen diese Entscheidung vorzugehen. Nun muss man wissen, im Rahmen der Nebenklage als sogenannter Opferanwalt, da sind die Rechte begrenzt. Wir können nicht, weil uns das Strafmaß nicht gefällt, 6,5 Jahre gab es für dieses Verbrechen, Revision einlegen. Das ist unzulässig. Da gelten nur eingeschränkte Möglichkeiten. Im Freispruch ja, aber nicht, weil die Höhe des Urteils nicht gefällt. Wir haben es trotzdem gemacht in dem Bewusstsein, wir haben Argumente auch gefunden, in dem Bewusstsein, dass wir weitergehen wollen, sind dann zum Bundesverfassungsgericht gegangen, am Ende noch zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Der hat uns dann darauf verwiesen, dass man sich eben in innerstaatliche Rechtsauslegung nicht einmischt. Ja, die Tötungsdelikte kennen halt den minderschweren Fall in solchen Fällen, in denen man wirklich zum Affekt hingerissen wird durch schwerwiegende Beleidigungen und zum Zorn gereizt ist, dass man wirklich die Sinne verliert. Aber hier war gerade die Zäsur, und das wollte ich sagen, durch das Stören des Nachbarn, durch diese Pause, die da war, auch dieses Messer spielte ja eine Rolle. Wo kommt das plötzlich her? Ja, das war ja am Anfang gar nicht dabei. Wieso soll das im Wohnzimmer liegen? Ich weiß noch, wie ich zumindest sehr viele Fragen dazu gestellt habe. Wir haben das auch natürlich versucht zu ergründen, aber das Gericht hat dann so entschieden. Wir waren alle sehr überrascht. Die Mutter hat gesagt, heute ist meine Tochter das zweite Mal, also Diana das zweite Mal gestorben durch die Entscheidung. Und das ist dann schwer als Anwalt, da kommen mir jetzt fast schon wieder die Tränen, das zu begleiten. Ja, wir sind nicht solche kalten und auch wenn man Strafverteidiger ist, solche kalten und wie auch immer emotionslosen, empathielosen Maschinen, sondern das nimmt einen dann echt auch mit und man verliert auch so ein bisschen den Glauben daran, was ist da gerecht. Ja, Gerechtigkeit, das kann man im Duden nachgucken, da steht es unter G, bei Gericht wird man es selten finden, aber es ist in dem Fall ganz extrem, weil wenn ich der Vater gewesen wäre, meine Tochter sitzt hier auch im Publikum und ich hätte das erlebt, ja, und dann sagt ein Gericht, das ist ein minderschwerer Fall oder es kommt dem gleich, das kann man nicht verstehen, das kann man auch nicht nachvollziehen und da müssen, also das ist juristisch, weder juristisch noch moralisch für mich in Ordnung gewesen.
Ja, das ist ja häufig genau dieses Problem, dass man sagt, also das, was so der gesunde Menschenverstand in Anführungsstrichen, ich bin keine Juristin, ne, ich gucke da wirklich einfach nur als interessiertes Publikum drauf und sage, das ist, also die Tat an sich ist verstörend und die Art und Weise, wie dann damit im Prinzip umgegangen wurde, ist halt etwas, was dem Gerechtigkeitsempfinden, dem Persönlichen schon irgendwo widerspricht.
Also selbst der Verteidiger war überrascht von der Milde des Urteiles. Die Staatsanwaltschaft hatte die Strafe beantragt, 10 Jahre, was sie auch in Ordnung fand. Wir waren sogar eher auf der Schiene, dass wir gesagt haben, so ein verstörtes Menschbild, ja, gerade durch das Nachtatverhalten. Was passiert denn wieder, wenn der rauskommt, nach 6,5 Jahren, vielleicht noch verkürzte Zeit, 2/3 Strafe, im Jugendstrafrecht gibt das ja eher, und der wird wieder zum Zorn gereizt. Welche Eltern, welche Mütter will man da schützen? Ja, das funktioniert ja nicht. Wir waren mehr der Meinung, dass aufgrund dieses verstörten Verhaltensbildes eben auch eine Unterbringung in einer psychiatrischen Anstalt die richtige Entscheidung gewesen wäre. Aber das hat das Gericht auch nicht gemacht, obwohl es sachverständig beraten war durch einen Psychiater, forensischen Psychiater, der auch gesagt hat, dass eben da Gründe vorliegen können oder er sie nicht ausschließen kann, die Schuldfähigkeit beeinträchtigen.
Also mir ist da damals bei diesem Prozess auch aufgefallen, dass es ja hier um die Motivation Eifersucht auch geht. Und Eifersucht kann ja ein niederer Beweggrund sein, also dann wäre es ein Mord. Hier ist aber ein Totschlag angenommen worden. Hier ist auch nicht angenommen worden, dass es hier, ich sage das juristisch falsch jetzt extra, eine Vergewaltigung einer Toten stattgefunden hat, sondern man hat zunächst von beschimpfenden Unfug gesprochen, später von Störung der Totenruhe.
Also beschimpfender Unfug, das ist wirklich ein Rechtsbegriff, der gehört ja, mal irgendwie überholt. Das steht tatsächlich so im Gesetz, 167 und 168 StGB, wenn das mal nachlesen will, Störung der Totenruhe, beschimpfenden Unfug verüben.
Und dann gab es, also es gibt ja Affekttaten, und da hat das Gericht damals gesagt, Affektelemente gab es wohl, aber es hat festgestellt, es sei keine klassische Affekttat gewesen. Und das alles passt für mich irgendwie gar nicht zusammen. Gut, wir müssen natürlich sehen, im Jugendstrafrecht haben wir eine Maximalstrafe von 10 Jahren. Mehr geht nicht. Also wenn ich 2 umbringe, habe ich auch nur 10 Jahre. Das heißt, ich muss das irgendwo werden. Der Erziehungsgedanke steht im Vordergrund, nicht Schuld und Sühne, sondern Erziehung, weil man ja weiß, dieser junge Mensch kommt irgendwann wieder raus. Und er soll ja möglichst nicht wieder töten und nicht wieder auf die falsche Bahn geraten. Aber wenn ich mir jetzt das vorstelle, das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen schief und einfach nur so aus meinem Mund heraus, wie ich mir das so denke oder meine Gedanken, da muss man sehen, hier ist eine junge Frau gestorben, 21 Jahre alt. Und auf der anderen Seite steht ein 19-jähriger Mann, der Furchtbarstes getan hat, warum auch immer und wie auch immer das passiert ist. der damals Hilfsarbeiter war, 500 Euro verdient hat und der jetzt eine Chance bekommt durch das Gesetz, so soll es ja auch sein, aber trotzdem empfinde ich das nicht als jetzt gerade gerecht, der eine Chance bekommt, eine Maurerlehre zu machen in der Haft. Dann ist er 3 Jahre mit der Maurerlehre beschäftigt, wenn er die dann wirklich macht. Das halbe Jahr Untersuchungshaft wird eh angerechnet. Und ich würde mal sagen, bei 6,5 Jahren sitze ich maximal noch ein Jahr irgendwo in Haft, vielleicht noch nicht mal, und habe dann schon begleiteten Ausgang und dann unbegleiteten Ausgang und bin letztendlich nach einer Dreiviertelstrafe sozusagen wieder draußen. Wenn das alles optimal gelaufen ist. Wir wissen das nicht. Ich habe den jungen Mann jetzt nicht begleitet. Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist.
Er ist auf jeden Fall inzwischen wieder frei.
Ja. Aber schon lange wieder frei, denn wir haben es ja Ende 2011 und wenn wir da, sagen wir mal, 5 Jahre mal zuzählen, dann sind es vielleicht 2016, 2017, wo er dann wieder entlassen worden ist. Und wenn er nicht wieder etwas gemacht hat, nicht wieder zum Zorn gereizt wurde von irgendjemandem oder von irgendeiner, dann dann sollte er draußen rumlaufen. Und er hat im Endeffekt eine, ich will nicht sagen Belohnung, aber so eine Art Belohnung ja bekommen durch das Gesetz, weil er sein Leben wieder bestenfalls in den Griff gekriegt hat und eine Lehre obendrauf. Und dieser andere Mensch, der ist einfach tot. Der hat keine Chance mehr, sein Leben noch zu leben.
Deswegen habe ich ja auch eben gerade ein bisschen provozierend gesagt, Gerechtigkeit steht unter jedem Duden, aber das findet man vor Gericht eher selten. Natürlich ist das System wichtig. Das System Jugendstrafrecht soll nicht resozialisieren und nicht Schuld und Sühne sein, sondern soll eben soll in die Erziehung eingreifen, soll versuchen, dem Erziehungsdefizit entgegenzuwirken, um dann den jungen Menschen in eine stabile Umgebung zu entlassen und ihm die Möglichkeit geben, sich zurechtzufinden. Aber ohne diese Defizite. Das ist bei so einem Fall, dass ein als exzessive Gewalttat für mich gewertet wird, ja, mit einem sexualisierten Nachtatverhalten, mit einer massiven Opferentwürdigung und mit einer hohen Schuldschwere, natürlich schwer bis gar nicht nachvollziehbar. Das muss ich einfach so sagen.
Für mich ist auch noch so die Frage, also ich sag mal, der Rechtsstaat oder das Recht als solches hat ja für mich zumindest auch eine gesellschaftlich erziehende Rolle. Ne? Also nicht nur in Bezug auf Jugendstraflinge, Jugendliche und Heranwachsende, sondern auf uns alle. Das heißt, also wir sollen ja, sonst bräuchte man ja im Prinzip auch keinen Rechtsstaat. Wir sollen ja dazu angehalten werden, ne, dahin geleitet werden, dass wir uns korrekt verhalten, dass wir eben keine Straftaten begehen, dass wir nicht auf Kosten anderer unsere Bedürfnisse irgendwo ausleben. Und da ist für mich halt dann schon auch bei diesem Fall so ein bisschen die Frage, was genau sollen wir denn daraus lernen? Also wenn jetzt hier im Prinzip man kennt das ja im Normal, also ich sag mal, in der Kommunikation außerhalb des Gerichtssaals gibt es diesen Begriff des Victim Blamings. Ne? Man sagt also, was hat sie denn dazu beigetragen, dass ihr nun sowas angetan wurde? Hochproblematisch, wird zu Recht, finde ich, immer wieder scharf kritisiert. Und aus meiner Sicht, rein laienhaft betrachtet, ist aber genau das dort passiert. Dass eben gesagt wird, sie, also die Diana, hat etwas getan, was diese Tat zwar nicht rechtfertigt, aber zumindest irgendwo nachvollziehbarer macht.
Ja, sie hat, ja, so. Also ihr Verhalten hat ist, zumindest initialisiert.
Ja, und da ist für mich halt einfach der Punkt, wo ich sage, okay, also da würde ich mir eine Rechtsprechung wünschen, die eben genau umgekehrt agiert, ne? Die halt sagt, nein, also ein Mensch, der so agiert als Reaktion auf eine Zurückweisung, auf eine Trennung, den darf man ja damit nicht auch noch durchkommen lassen und im Prinzip sagen, das lässt man jetzt, das ist halt so. Ne? Also Männer sind so. Das fände ich eine katastrophale Aussage im Prinzip.
Schon. Ich glaube, der Fall hätte auch nicht so viel Gemüter erregt, wenn das Gericht nicht irgendwie der Meinung gewesen wäre, es muss jetzt hier irgendwie was Besonderes schaffen. Weil ich glaube, der gemeine Mensch, der jetzt hier auch sitzt mit einem guten, vernünftigen Rechtsempfinden, sagt, minderschwerer Fall, was soll das denn? wenn wir die 10 Jahre genommen hätten, die von der Staatsanwaltschaft beantragt worden wären, und es wäre am Ende dabei rausgekommen, oder wir hätten auch vielleicht die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus, für die ja zumindest der sachverständige Gutachter, ein Psychiater, votiert hat, zumindest hat er gesagt, das könnte eine Möglichkeit sein, dann kann man das akzeptieren, weil wir sagen, okay, Jugendliche, Maximalstrafe 10 Jahre und die Belohnung ist die gleiche bei 6,5 wie bei 10. Wer kann dann auch eine Lehre machen? Und vielleicht kann das irgendwie aufarbeiten. Das haben wir uns als Regeln gemeinsam ja gegeben. Das will ich jetzt nicht sagen. Der Fall ist aber so besonders lebenslänglich oder gleich im Gerichtshof erschießen. Ja, sondern
das meinte ich auch gar nicht tatsächlich.
Es ist schon so, dass wir ein Täterstrafrecht haben. Vielleicht meint sie das.
Nee. Tatsächlich geht es mir wirklich um die Aussage des Richters. Also ich sage mal völlig unabhängig davon, was hinterher als Strafmaß verkündet wurde. Allein der Umstand, dass man sagt, die Frau, also es, ne, dass es eine Rolle spielt und einen Einfluss hat auf das Strafmaß, ob sie ihn nun zum Zorn gereizt hat, ja oder nein. Also das ist sowas, wo ich sage, hört sich für mich als Nicht-Juristin erstmal so an, sie ist irgendwo mitschuld an dem, was ihr zugestoßen ist, was ihr angetan wurde. Und das finde ich einfach problematisch an dieser Aussage.
Der Gesetzgeber hat vielleicht berührt, der hat es ja niedergelegt in dem Paragraph 213, da habe ich es ja vorhin zitiert so ein bisschen, dass eben diese Besonderheit dieser extremen Beleidigung, dem zum Zorn reizen, diesen Affekt auslösen, eben, der kann ja nur von dem anders kommen und hat es irgendwie berücksichtigt. Da kann man natürlich drüber diskutieren, ob das gut oder schlecht ist. Worüber ich diskutieren wollte in diesem Fall war, und das, deswegen haben wir das bis zum Europäischen Gerichtshof gebracht, dass diese Auslegungsgrenzen, wann ist jemand wie gereizt und wann ist der Zorn auch ein Zorn, ja, dass die nur minimale Möglichkeiten eröffnen kann und nur für ganz besondere Einzelfälle gedacht sind und nicht für sowas, was im Grunde schon durch das Nachtatverhalten alles widerlegt. Ja. Wir sind davon ausgegangen, dass hier ein Mord vorliegt, du hast es gesagt. Wir haben nicht nur die niederen Beweggründe, man wollte sich trennen, sie wollte sich von ihm trennen, Eifersucht spielt eine Rolle und so weiter. Wir haben ja auch eine besondere Grausamkeit, ja. Und müssen wir die Grausamkeit aus objektiver Betrachtung ziehen oder aus der Sicht des Opfers, ja, da kann man sagen, ja, die war ja schnell tot, das war ja nicht grausam, ja, aber ich sehe es in der Gesamtbetrachtung und das ist also grausamere Art, einen Menschen postmortal auch noch zu erniedrigen, ja, und zu unterwerfen und was auch immer man darüber denkt, gibt es nicht, also für mich kein minderschwerer Fall, sondern irgendwie eine andere Entscheidung. Ich war auf der Seite, klar, dann argumentiere ich auch so. Was hätte ich als Verteidiger gesagt? Wahrscheinlich, was der Verteidiger auch gesagt hat. Der hat ja mehr beantragt, als am Ende dabei rausgekommen ist.
Ja, aber ich erinnere mich, dass der Verteidiger damals gesagt hat, dass die Eifersucht eine große Rolle gespielt hat. Und deshalb hat der Verteidiger sogar 8 Jahre Haft gefordert, also mehr.
Ja.
Er war dann hinterher selber sehr erstaunt über 6,5. Also der Verteidiger hat damals mir gesagt, da ist mein Mandant aber gut weggekommen. Also das weiß ich noch, das habe ich noch in Erinnerung, wie er das gesagt hat. Er war selbst erstaunt und konnte das eigentlich gar nicht glauben. Ich frage mich, und das treibt mich immer noch um, was sind das für Menschen, die jemanden umbringen und für sich dann reklamieren, sie seien ja mal so eben in Rage gewesen? Also sie konnten sich nicht kontrollieren. Der Täter hat hier in diesem Fall ja gesagt, er sei völlig weggetreten gewesen, nicht mehr Herr seiner Sinne gewesen. Hinterher schien er aber doch sehr kontrolliert gehandelt zu haben. Das Nachtatverhalten meine ich. Also wir haben ja eben gehört, Diana ist vielleicht schnell gestorben. Wir wissen das aber nicht so genau. Also für mich ist dieser Tötungszeitraum doch ein ziemlich langer, denn wenn ich bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt werde, also diese Todesangst spüre und eigentlich ja schon tot bin, also vom Empfinden her, weil ich ja bewusstlos bin, ich weiß gar nicht mehr, ob ich dann noch weiterlebe. Und so hat's ja begonnen. Und erst einige Zeit später, also am selben Tag, am selben Nachmittag, ist dann nochmal was passiert. Sie wurde wiedergewürgt. Sie wurde dann mit einem Messer erstochen. Und das ziemlich häufig. Also der Täter hat ja zigmal zugestochen und wir wissen alle nicht, wann der tödliche Stich gesetzt worden ist. Und dann auch noch, das hat das Opfer Gott sei Dank nicht mehr mitbekommen, wurde es erniedrigt, indem es auch noch geschändet wurde. Also wenn das nicht eine besondere Grausamkeit darstellt, und das wiederum muss man ja festhalten, das ist ein Mordmerkmal. Und ein Mordmerkmal, das müsste eigentlich zu einer Verurteilung wegen Mordes führen und nicht wegen Totschlags. Also ich sehe das jedenfalls so. Und man muss auch sehen, dieses Messer, das soll da ja so rumgelegen haben. Also eben noch Marmelade damit geschmiert und dann mal eben so zugestochen und gedacht, ups, das ist mir so passiert. Sorry, ich war gerade nicht Herr meiner Sinne. Also für mich klingt das nicht nach kurz mal weggetreten und nicht gewusst, was ich da tue. Und man muss ja auch sehen, es gibt ja auch einen Rücktritt vom Versuch. Also dann nämlich, wenn ein Täter einen Rettungswagen ruft oder wenn er erste Hilfe geleistet hätte. Aber dieser hier, der reagiert ja völlig anders. Der flüchtet, der kommt dann zurück, um sein Werk zu vollenden. Und das unterstelle ich mal, dass er zurückgekommen ist, um das zu tun, was er eigentlich vorhatte.
Was deutlich gegen Affekt spricht, ja, weil man vielleicht im ersten Moment aufgrund der Beleidigung im Affekt war, aber wenn man dann zurückkehrt in der Zeit, hat man ja auch eine psychologische Komponente, die einen erdet, ja, man ist irgendwie draußen, dann überlegt man, was mache ich jetzt? Und da kann dann auch der Plan halt entstehen.
Ja, der Täter müsste erschrocken sein über das, was er gemacht hat, was er getan hat. Man stelle sich vor, man sitzt auf einem Opfer, man wirkt es bis zur Bewusstlosigkeit, weiß vielleicht in diesem Moment auch gar nicht, ob man es schon getötet hat. Also wenn das wirklich stimmt, dass das Opfer bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt worden ist und dann der Nachbar kommt, weiß ich gar nicht als Täter, ob das Opfer noch lebt, wenn ich zurückkomme.
Wobei, ich glaube, in dem Fall war es so, dass der Nachbar gesagt hatte, dass er dann nochmal in die Wohnung gegangen sei, also gesagt, nachdem er weggelaufen ist. Da hätte sie auf dem Sofa gesessen und hätte eigentlich gesagt, es sei alles in Ordnung gewesen. Aber das, also da bin ich mir relativ sicher, dass ich das so erinnere.
Der Zeuge hat ja gesagt, der ist wie von der Tarantel gestochen ins Treppenhaus gelaufen, ist dann geflüchtet nach draußen. Und der Täter hat selbst gesagt damals, also vor Gericht, da habe ich rot gesehen. Da war ich nicht mehr Herr meiner Sinne. Und dann habe ich sie einfach gewürgt. Also für mich passt da irgendwas nicht, denn er hat gesagt, ich habe mit beiden Händen zugedrückt, also bis zur Bewusstlosigkeit. Also wenn ich da nicht von ausgehe, dass jemand stirbt, den ich bis zur Bewusstlosigkeit würge, also dann weiß
ich nicht. Nein, ich meine Diana, er läuft weg und der Nachbar geht in die Wohnung und sieht Diana auf dem Sofa sitzen und sie ist dann wieder irgendwie so, also dass sie mit ihm kommunizieren konnte.
Ja.
Das meine ich damit. Und ja.
Aber was auf jeden Fall in einer Berichterstattung steht, ist, dass der Täter ausgesagt hat, dass das Opfer Diana die Beleidigung gegen seinen verstorbenen Vater noch einmal wiederholt hätte bei dem zweiten. Also sie hat ihn dann sozusagen zweimal zum Zorn gereizt. Ja, und zweimal ist er wegen desselben Triggers dann nach eigener Aussage so ausgerastet, dass er dann, naja, also
kann man sich beim zweiten Mal so aufregen wie beim ersten Mal, das glaube ich nicht, also das kann ja jeder mal für sich selber überprüfen. Für mich bleibt das eine Schutzbehauptung, ja, die aufgestellt worden ist, das ist immer ein Begriff, den wir im Strafrecht häufig haben, der Angeklagte lässt sich zur Sache ein, häufig benutzen die Gerichte dann auch, dass es eben eine Schutzbehauptung ist oder als solche verwandt wird. Wir haben hier keinen Zeugen, das ist eine 1-zu-1-Situation. Wir haben aber den Anhaltspunkt dieser Zäsur, die ich psychologisch tatsächlich eben ganz besonders empfinde, auch in der rechtlichen Bewertung. Und ich wäre nicht zu dem Ergebnis in der Urteilsfindung gekommen.
Ich finde es einfach auch problematisch.
Fehlurteil gibt es
halt auch
häufig
nicht
genug.
Also in diesem Fall ist es ganz besonders extrem, aber dieses Spannungsfeld, in dem sich eben Femizide halt leider häufig ereignen, nämlich man trennt sich, jemand reagiert mit Wut und Eifersucht, ja, und dann tut er etwas, was, sage ich mal, gegen, was schon, sage ich mal, nach meinem Verständnis aus niederen Beweggründen, nämlich Besitzstand, Besitzdenken, ne, eine hierarchische Vorstellung von Mann und Frau. Der Mann hat das Recht, irgendwo dann mit seiner Frau kurz einen Prozess zu machen, wenn sie denn sowas tut. Also in diesem Spannungsfeld passiert das halt. Und ich stelle mir eben die Frage, okay, also um es mal sarkastisch auszudrücken, wie macht man es denn richtig als Frau, damit man hinterher keine Schuld bekommt, wenn man dann ermordet wurde. Also, dass man sagt, okay, wie trenne ich mich denn von meinem, vielleicht auch schon von einem Mann, von einem Partner, von dem ich weiß, oh, der ist, ne, der ist unter Umständen gefährlich, wie soll ich es denn machen, damit nicht hinterher der Täter aufgrund von, der war ja dann so außer sich und ne, im Affekt hat er dann also diese Tat verübt, dann unter Umständen auch noch mit minder schwerem Totschlag davon kommt. Wie soll ich es als Frau denn richtig machen? Also ich habe einen gewaltbereiten Partner, da sagt mir die Gesellschaft, ja, warum bist du denn überhaupt mit dem zusammen? Trenn dich doch von dem. Nun weiß ich aber, ui, das kann aber ja auch mächtig schief gehen. Es geht jedes Jahr in Dutzenden von Fällen, über 100 Fällen schief. Und dann kann es noch passieren, dass sozusagen von vor Gericht heißt, ja, der war natürlich jetzt schon auch wirklich sehr wütend darüber. Klar, also bin ich übrigens auch, wenn man sich von mir trennt, aber trotzdem empfinde ich nicht den Impuls, jetzt jemanden umzubringen. Deswegen übrigens nur sehr wenig Frauen tatsächlich auch.
Also ich wüsste jetzt auch nicht, wie man das macht per WhatsApp aus Amerika oder...
Mit Sicherheitsabstand, also, ja.
Das, ja.
Aber es gibt ja auch die nachgelagerten Fälle, wo dann eben nicht direkt im Affekt derjenige losmarschiert, sondern das dann halt Monate später vor der Haustür erledigt. Ne?
Ja, also, das ist natürlich, genau. Also wir haben häufig ja auch die Probleme im Zusammenhang mit Nachstellung und anderen Dingen im Strafrecht, die dann natürlich auch Eskalationsstufen erreichen können, die im Grunde auch versucht werden müssen zu erklären.
Genau. Und deswegen finde ich diesen Fall.
Keiner will irgendwie verlieren, wahrscheinlich. Ne? Und das war schon, oder das Urteil ist schon ein Vorwurf. Insofern gebe ich da absolut recht, auch an Diana. Und die kann sich nicht mehr wehren, ja, die kann nichts mehr dazu sagen. Aber so ist halt Strafrecht, ne? In jeder Situation muss man hinsichtlich jedes Merkmals oder jeder einzelnen Tatsachen eben in dubio pro reo denken, also immer im Zweifel für den Angeklagten.
Ja, aber muss man sich dann, also ich stelle mir die Frage, also ich versuche es immer so ein bisschen den Rückschluss auf unsere Gesellschaft zu ziehen und auf die Diskussionen, die wir gesellschaftlich erleben. Und wenn im Strafrecht das so ist, dass man im Prinzip sagt, welche Mitschuld hat im Prinzip das Opfer, dann braucht man sich vielleicht auch ein Stück weit nicht zu wundern, wenn diese Diskussionen auch außerhalb, ne, von Gerichtsverhandlungen regelmäßig geführt werden und es dann eben heißt, ja, was hat sie denn gemacht? Ne? Also was hat sie denn angehabt und warum ist sie denn mitgegangen und warum hat sie sich denn von ihm getrennt, als sie alleine mit ihm gewesen ist? Das sind ja Fragen, die aus meiner Sicht völlig zu Recht als hochproblematisch eingestuft werden und eben sie gesellschaftlich verurteilt werden. Vor Gericht werden sie aber tatsächlich debattiert.
Sie sind Soziologin. Da sieht man das natürlich irgendwie ganz anders. Jura ist da anders und eher knallhart. Ne? Und in dem Fall hat das Gericht eben knallhart zugunsten des Angeklagten subsumiert. Für mich wenig verständlich, für viele andere Juristen auch wenig verständlich. Aber es gibt immer diesen Satz, 4 Juristen, 5 Meinungen. Ja? Und in diesem Fall hat sich das wohl offensichtlich bis in die Kammer durchgesetzt. Das waren immerhin 5 Richterinnen und Richter, also die dort entschieden haben. Und der Vorsitzende hat eine sehr hohe Dominanz und hat vielleicht seine Rechtsansicht durchgesetzt, dass er sagt, naja, das muss man schon beachten und wir können das ja nicht genau belegen und so weiter. Und hat aber dieses gesamte andere Nachtatverhalten ausgeblendet und sich nur quasi auf die Tat, sprich die Stiche mit dem Messer und das vorherige Würgen konzentriert und da auch gesagt, naja, das zweite mit Schuldvorwurf an die verstorbene Diana hat auch diese Merkmale Zorn und Wut ausgelöst. Wobei der Widerspruch darin besteht, das hast du vorhin gesagt, Ulrich, dass die nicht ausschließbare Affekttat nicht dazu passt. Das Gericht hat ja auch gesagt, Naja, so richtig ein Affekt war es dann nicht. Ja, was denn nun? Das ist ja irgendwie nicht nachvollziehbar und wäre sicherlich auch revisionsrechtlich von der Staatsanwaltschaft angreifbar gewesen, auch im Zusammenhang mit dem Gutachten, das ja für eine Schuldunfähigkeit plädiert hat oder gesagt hat, da sind erhebliche Persönlichkeitsdefizite vorhanden, da muss man psychiatrisch dran. Das haben die ja auch wegignoriert.
Und dann haben wir ja noch die Tatvorwürfe. Wie das damals vom Gericht gewertet wurde und wie das von der Staatsanwaltschaft gewertet wurde, da gab es ja Unterschiede. Ursprünglich war die Anklage ja wegen versuchten Totschlags und wegen vollendeten Totschlags. Und also dieses Zustechen, also das Umbringen, das wurde als Totschlag gewertet, das Würgen bis zur Bewusstlosigkeit als versuchter Totschlag. Und hinterher, gut, da gab es noch diese Verübung beschimpfenden Unfugs, hört sich auch wie Unfug an, heißt aber im Gesetz so, ist juristisch korrekt. Also diese drei Anklagepunkte gab es und später bei der Verurteilung, da hat das Gericht dann zwar auf vollendeten Totschlag erkannt, aber das Würgen bis zur Bewusstlosigkeit, also das aus Sicht der Staatsanwaltschaft versuchte Töten, nur als gefährliche Körperverletzung gewertet. Finde ich sonderbar und ich weiß auch nicht warum. Und das geht mir auch nicht aus dem Kopf, weil wir haben ja diese Handlung, die durchaus dazu geeignet ist, dass man den Tod billigend in Kauf nimmt.
Ja, da fängt jetzt Jura so ein bisschen am Hochreck an. Du hast vorhin was gesagt von strafbefreienden Rücktritt. Ja, der hat ja dann die weitere Tatausführung aufgegeben. Die Tür stand offen. Hinterher hat er das vollendet. Aber das ist dann wieder ein neuer Tatentschluss und deswegen neuer Ansatz. Deswegen haben die auch zwei unterschiedliche Anklagepunkte gemacht. Ich habe heute die Diskussion geführt, ein Polizist schießt 6-mal auf ein Fahrzeug. Sind die 6 Schüsse eine Handlung oder ist jeder Schuss eine einzelne Handlung, sodass ich 6 Handlungen habe? Im Strafprozess spielt das schon eine Rolle bei der Betrachtung. Und hier hat man geteilt den ersten Teil, die Zäsur, den zweiten Teil und hat bei dem ersten Teil dann gesagt, naja, er hat es ja schon freiwillig aufgegeben, ja, das Schreien und so weiter. Auch das kann man natürlich beanstanden, das Schreien um Hilfe, der Nachbar, der kommt und so. Wo ist da noch eine Freiwilligkeit? Ja, aber, und dann kommt man zur gefährlichen Körperverletzung.
Ja, ich bin ja damals auch bei der Staatsanwaltschaft gewesen.
Ja, ich bin ja auch bei der Staatsanwaltschaft in dem Fall gewesen.
Und da ist von einem versuchten Tötungsdelikt und von einem vollendeten Tötungsdelikt ausgegangen worden.
Das ist jetzt aber auch eine bisschen undankbare Aufgabe für Sie.
Ich kann mich natürlich schwierig in den Kopf der Richter hineinversetzen. Ja, die legen sich manchmal fest. Wir haben ja schon häufiger auch andere Fälle erlebt, die dann nochmal beim Bundesgerichtshof eine ganz andere Wendung bekommen haben. Hier hat man ihn halt nicht angerufen, ja, also jetzt nicht mit dem Telefon, sondern einfach Revision eingelegt und gesagt, entscheidet das nochmal. Wir haben hier die Punkte der Schuldfähigkeit des Angeklagten. Wir haben hier angreifbar diese Vergleichbarkeit mit minderschweren Fall. Denn die Strafmaßrevision, die kann natürlich die Staatsanwaltschaft machen, aber nicht die Nebenklage. Und die haben es halt nicht gemacht. Ja, die haben sich damit zufrieden gegeben. Das ist aber immer ein Spannungsfeld zwischen ja, allgemein, die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sind halt im gleichen Gebäude. Die essen gemeinsam zum Mittag, ja. Die treffen sich ständig bei irgendwelchen Veranstaltungen. Und da kann mir keiner sagen, wir haben Gewaltenteilung, ja. Aber ob man da nicht sagt, ey, komm jetzt das mal so ein, wir machen da mal keine Revision. Man hat ja eine Woche Zeit darüber zu beraten und lässt das Urteil halt dann tatsächlich so stehen. Das ist natürlich irgendwie alles spekulativ, aber wir haben es eben auch teilweise schon erlebt. Es gibt viele Fälle, in denen dann in Aktennotizen solche Verständigungen zwischen Gericht und Staatsanwaltschaft auftauchen, an denen die Verteidigung oder auch die Nebenklage überhaupt nicht beteiligt wird.
Ich möchte noch mal kurz an eine Frage erinnern, die wir unbeantwortet gelassen haben. Was sind das eigentlich für Menschen, die sowas tun? Die sowas tun können, also die zu so etwas fähig sind. Also das ist für mich unbegreiflich, das geht mir völlig ab. Ich kann das auch irgendwie gar nicht nachvollziehen. Man kann nachvollziehen, dass jemand auch so im Zorn richtig gereizt wird. Ich kann auch nachvollziehen, dass jemand die Fassung verliert, dass er sich nicht mehr beherrschen kann. Okay, sowas gibt es. Aber hinterher auch das Opfer zu vergewaltigen, also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das funktioniert bei mir nicht. Also tut mir leid, kann ich nichts zu sagen. Deshalb die Frage, gibt es da Erkenntnisse?
Also es gibt ja Negrophilie natürlich, ne? Das ist der Drang. Das ist dann hätten wir sogar einen sexualisierten Tötungsdelikt, ein sexualisiertes Tötungsdelikt, das wäre dann auch schon wieder ein Mordmerkmal.
Das wäre dann aber dann der Fall gewesen, wenn quasi das Tötungsdelikt eigentlich nur vorgeschaltet war, weil man hinterher mit einer Leiche. Das ist ja was, das würde man in dem Fall
wahrscheinlich nicht. Was sind das für Menschen? Da ist doch offensichtlich eine psychiatrische Disposition vorhanden. Ja, das ist, spricht gegen das, und das kann man auch nicht gegen jegliches Gefühl, das man irgendwie haben kann. Ja, und auch hier das moralische Bewusstsein. Und da ist eine Besonderheit und für mich ist das krank einfach, ja. Und krank gehört nicht ins Gefängnis, sondern krank gehört halt in eine Klinik. Und da ist dann die Besonderheit, man kommt da nicht einfach so wieder raus. Da gibt's dann keine zeitliche Befristung. Theoretisch könnte das auch nach einem Jahr passieren, wenn ein Gutachter sagt, der ist quasi geheilt. Ja, ich habe neulich mit der Frau Samé gesprochen, Professor Salmé, die hat die Gutachten gemacht im Zusammenhang mit dem Kannibalen von Rothenburg, und da geht es um die Frage, ob er jetzt wieder rausgelassen werden kann, und sie hat auch nach mehr als 15 oder fast 20 Jahren gesagt, nein, der kann nicht rausgelassen werden. Sie hat mir das auch ziemlich genau erläutert, das möchte ich jetzt hier nicht, weil es nicht zu dem Fall gehört, erklären, aber der kommt halt nicht raus, ja, und man sollte sich halt die Frage stellen, ob die Entscheidung richtig war.
Ich glaube, wenn du fragst, ne, also das ist ja logischerweise alles nur Spekulation. Wir alle können da nur, ne, aus dem, was wir da, also ein bisschen, den paar Informationen, die wir haben, Rückschlüsse ziehen. Aber ich glaube, also wenn du mich fragen würdest, was ist das für ein Mensch, dann ist das ein Mann, der tatsächlich mit einem drohenden Verlust nur auf eine Art und Weise umgehen konnte, nämlich indem er den zu jedem Preis verhindert hat und dann im Prinzip dafür gesorgt hat, dass er im Prinzip den absoluten Besitz ausgeübt hat über diese dann tote Frau. Und ich befürchte, ich bin aber wie gesagt keine Psychiaterin, keine Psychologin, ich befürchte, dass der Unterschied zwischen Personen, die zum Beispiel K.O.-Tropfen einsetzen, ne, oder ich sag mal Fällen wie in Frankreich, ne, wo bewusstlose Frauen irgendwo angeboten werden, dass dieser Unterschied nicht allzu groß ist und nicht alle dieser Männer sind psychisch krank, sondern sie haben offensichtlich ein extrem ausgeprägtes Macht- und Kontrollbedürfnis.
Passiert dem das wieder? Der wird ja in Freiheit wieder eine Beziehung eingehen. Und was sagt die Soziologin zu der Gefahr einer Wiederholung?
Das wäre anmaßend, da was zuzusagen. Also ich könnte mir nur tatsächlich vorstellen, dass das etwas war, was mit der Person zusammenhängt. Die Frage ist, wie geht so ein Mensch, der vielleicht so eine ein extrem eingeschränktes Handlungsspektrum hat, ne, um mit so einer belastenden Situation umzugehen. Also offenbar ist ihm ja nichts, also es ist ja nichts anderes ihm in den Sinn gekommen, sondern nur diese Tat. Wie geht der mit dem nächsten Verlust um? Also ich glaube nicht so sehr, dass jetzt die Frage, wird da der Vater beleidigt, ja oder nein, eine Rolle spielt, sondern eher die Frage, was tut der, wenn ein anderer Mensch, ob das jetzt Kind, Partnerin, wer auch immer ist, sich dieser Kontrolle entzieht. Ne? Also ob er das kann man ja nur hoffen, ne, dass jemand das dann auch gelernt hat, vielleicht in welcher Form auch immer. Deswegen hätte ich das auch, hätte es mich persönlich sehr beruhigt, wenn da irgendwo mal der Begriff Therapie aufgetaucht wäre. Ich habe ihn nicht gelesen. Man kann es nur hoffen, sag ich mal, dass vielleicht doch noch jemand reagiert hat und gesagt hat, also, und das ist etwas, das würde ich mir eigentlich für all diese Fälle wünschen, dass immer, wenn irgendwo jemand sagt, ja, da ist jemand aus dem Affekt heraus, aus einer Enttäuschung heraus, aus Wut heraus, aus Verlust heraus, hat der etwas Schlimmes getan, dass man immer sagt, jemand, der so gestrickt ist, der ist vielleicht nicht psychisch krank, aber auf jeden Fall muss man da irgendwo fachlich mitarbeiten, damit das nicht wieder passiert.
Also da krank würde ich deswegen aber trotzdem unterstreichen, wegen der Nacht.
Ich weiß es nicht.
Die Nachtat löst das bei mir auf. Schon allein die Tatsache der 30 Messerstiche ist schon, da, wir kennen das als Übertötung, ja, das ist auch nochmal so ein juristischer Begriff, das ist schon möglicherweise damit in Einklang zu bringen, dass man sagt, da muss therapiert werden, aber das andere finde ich schon, also ich finde es verstörend.
Also ja, das ist es zweifellos. Es gibt ja noch ein paar Zeilen, die würde ich gerne noch vorlesen, denn nachdem das Schreckliche geschehen ist, nachdem das passiert ist, also dieses Tötungsdelikt passiert ist, da irrt dieser Täter nicht irgendwie fassungslos umher und fragt sich, was habe ich gerade getan, sondern aus meiner Sicht, so interpretiere ich die Zeilen, die er geschrieben hat, versucht er eine gewisse Rechtfertigung für seine Tat herzustellen, denn bei Facebook hat er wenige Stunden nach der Tat etwas geschrieben, was ich jetzt unkorrigiert, weil das so ein bisschen schief und krumm geschrieben ist, ohne Punkt und Komma, also unkorrigiert wiedergebe. Da schreibt er, Zitat, wollte mich nochmal an alle bedanken, die wissen, dass sie so verlogen ist. Mir ist Glauben und Wissen, was ich für eine Person bin. Danke an euch, ich werde euch vermissen. Also das hat er geschrieben und der Mann ist dann hinterher, nachdem er kurz in Hameln gewesen ist, soll bei Freunden gewesen sein, dann nach Hildesheim gefahren. Und er hat dann später im Gerichtsprozess ausgesagt, er wollte da freiwillig in die Psychiatrie gehen. Also ob mir das jetzt so eingefallen ist, weil er zufällig vor der Psychiatrie von Spezialkräften der Polizei überwältigt worden ist, oder ob er da wirklich hin wollte, das weiß ich natürlich nicht. Ich weiß nur, dass gute Anwälte sehr häufig ihrem Mandanten nach Tötungsdelikt oder nach schweren Straftaten empfehlen, weise dich mal selber ein. Das hat sicherlich auch was mit Taktik zu tun. Bei diesem Täter hier gehe ich nicht davon aus, dass er das so ergründen konnte, also vom intellektuellen Status her. Aber er hat es zumindest hinterher so behauptet, dass er da hingehen wollte, damit ihm da geholfen wird. Also das passt für mich nicht unbedingt zu diesen Zeilen, die er da auf Facebook geschrieben hat.
Naja, also boshaft würde ich sagen, der junge Mann war nicht der Erfinder des Steven Tellers, ja, aber er hat halt da nochmal zum Ausdruck gebracht, ja, dass er nicht schuld ist, ja, an so einem grausamen Verbrechen mit dieser Nachtat, ja, das andere, da kann man durchaus auch mal sagen, zum Zorn gereizt und so, dann kann sowas theoretisch passieren, das gibt es in unserer Strafjustiz häufiger, ja, dass aus solchen Situationen heraus solche Straftaten begangen werden, das ist nicht zu rechtfertigen und so weiter, aber da passt dann diese Einordnung zum Zorngereiz, aber hier genau diese Nachricht, das haben wir auch im Prozess häufiger erwähnt, die passt da nicht zu, das klingt nach Plan, das klingt nach Vorgehen, das klingt nach Schuldzuweisung, das klingt nach, du hast mich ja betrogen, verlassen und so weiter. Das spielt ja auch noch eine Rolle, dass da ein Fremdgehen stand.
Mir ist aufgefallen, und das muss man bei solchen Prozessen ja immer berücksichtigen, dass er etwas behauptet und wir gar nicht überprüfen können, ob das, was er sagt, überhaupt stimmt. Das zählt für alles. Auch für die Erniedrigung, die es angeblich gegeben hat, für die Beleidigung, für alles. Vielleicht hat es die gar nicht gegeben. Ja. Wow. Vielleicht hat es schon ausgereicht, dass eine Freundin, so hat es ja gesagt, ihm gesteckt hat, deine Freundin ist fremdgegangen. Vielleicht hat das ja schon gereicht. Und alles andere hat er sich so dazu gedichtet. Wir wissen das alles nicht. Aber was mir aufgefallen ist, wir haben jetzt viel über den Täter geredet. Er hat behauptet, dass die Diana in diesem Verlauf des zweiten Streits ihn geohrfeigt hat, ihm einen Faustschlag versetzt hat. Also er hat auch eine gewisse Rechtfertigung für seine Gewalt hier gegeben und ich habe Diana leider nicht kennengelernt, aber ich habe mit vielen Menschen gesprochen, auch mit den Eltern, mit der Tante, die sie kannten, auch mit Freunden, und Diana war eine sehr zierliche Person. Sie war sehr tierlieb, sie war ja ein lebensbejahender Mensch, jemand, der mit seinem Kater spielte, der Kerzen mochte, der es romantisch mochte. Und bei all dem, was ich so erfahren habe, ich habe noch mehr jetzt erfahren über sie, fällt es mir irgendwie schwer, sie als einen gewalttätigen Menschen zu sehen. Es ist behauptet worden vom Täter, wie gesagt, wir wissen es nicht. Aber für mich ist das damals auch nur eine Rechtfertigung gewesen. Ich hatte das Recht, das zu tun, weil sie hat das gemacht und dies gemacht und da musste ich das ja tun. Ich musste ja irgendwie reagieren. Und von daher ist das, was dann auch später passiert ist, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Und ich bin nicht jemand, der normalerweise so Albträume hat, aber wenn ich sie denn hätte, dann bei der Vorstellung, was hier in diesem Zimmer passiert ist, nach der Tötung allein, dann frage ich mich immer noch, was ist das für ein Mensch? Was ist das für ein Mensch, der das kann, der aus purer Macht heraus so etwas einem Menschen antun kann und dann hinterher auch noch sich bei Facebook irgendwie hinsetzt, ein paar Stunden später und schreibt, du, nur dass ihr es wisst, ich musste das ja tun, weil die ist so verlogen gewesen. Das wisst ihr ja auch alle. Und danke an alle, die mir das glauben. Und das sagt für mich auch ein bisschen was über diesen Menschen aus. Also für mich ist das nie ein Opfer gewesen.
Ja, wir haben natürlich in dem Verfahren auch diese Eigenschaften von Diana berücksichtigt. Da kann die Nebenklage auch Anträge stellen, hat volle Rechte im Strafverfahren eben mit Antragsrechten, Beweisanträge. Da wurden auch Zeugen vernommen, die zu ihrem Verhalten ausgesagt haben. Und das hat alle doch schon sehr verwundert, dass sie so reagiert haben soll. Ja, das Gericht hat offensichtlich diese Angaben übernommen. Das haben wir häufiger mal. Ich habe einen Fall mal gehabt, der fällt mir jetzt gerade ein. Da hat jemand drei verschiedene Schilderungen gemacht, wie der später Getötete ums Leben gekommen sei. Einmal soll er sich selber erhängt haben, einmal soll er ihn mit so einer Hebeanlage mit dem Galgen um den Kopf draufgedrückt haben und das dritte Mal soll er auf einem Schemel gestanden haben und ist dann runtergesprungen. Das vierte Mal, das waren sogar vier, ist er ohne Schemel, weil man keinen gefunden hat, dann in sich selber zusammengesagt, da musste man 8 Stunden Seilgutachter vernehmen. Das Gericht muss das dann überprüfen und hier hat das Gericht versucht es zu überprüfen und hat halt die Angaben des Angeklagten hier bevorzugt. Ja, das muss man so sagen. Und immer wieder diese in dubio pro reo Betrachtung für jeden einzelnes Merkmal angestellt. Und dann kam es zu diesem Urteil. Ich finde es falsch, bleibe ich auch bei und hätte mir das auch anders gewünscht. Für die Familie, für alle, auch für sogar die Menschen, die hier zuhören, ja, sogar für den, der es gemacht hat.
Ja, ich glaube, das ist eigentlich ein gutes Schlusswort, weil ja. Ich glaube, es geht hier für wahrscheinlich vielen so im Saal, dass sie sagen, dass irgendwie hätte man sich das anders gewünscht in dem Fall. Mir geht es auf jeden Fall so. Und
ja, mir auch. Absolut verstörend, grausam, furchtbar.
Ja.
Flisst einen.
Aber leider gehört das häufiger zu den Fällen, über die wir hier sprechen, dass am Ende irgendwo ja viele Fragen offen bleiben und man sich manches einfach als jemand, der Gott sei Dank so nicht gestrickt ist, überhaupt nicht erklären kann. Umso wichtiger ist es, darüber durchaus zu reden und zu gucken, wie kann man solche Themen vielleicht doch irgendwo ein Stück weit, also greifbar zumindest machen, damit man nicht einfach nur davor steht und fassungslos ist, sondern damit man zumindest irgendwo die Chance hat, das für sich ein wenig irgendwo einzusortieren und zu verarbeiten. Und ich hoffe, dass wir dazu vielleicht heute einen kleinen Beitrag leisten konnten. Ich fand es sehr interessant, das Gespräch. Ich bedanke mich nochmal ganz sehr herzlich.
Gerne. Ja, vielen Dank.
Machen Sie das ja auch ruhig weiter. Das ist, glaube ich, eine gute Ebene, auch darauf hinzuweisen. Auch sowas hilft, Straftaten zu vermeiden.
Schönes Schlusswort. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen angenehmen Restabend oder einen angenehmen Abend. So spät ist es ja noch gar nicht. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts in der Aufzeichnung würden wir uns selbstverständlich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten bei einer neuen Folge von True Crime. Weser Bergland, Code 107.
Genau, und dann geht es auch um einen furchtbaren Fall, den man schon als Hinrichtung bezeichnen kann. Und über diese Hinrichtung werden wir sprechen. Auch dieser Fall hat alle fassungslos zurückgelassen.
Ja, auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Wiedersehen. Danke.